Hallo und herzlich willkommen zu Catch and Phrases, dem Gute-Laune-Zentrum für Wrestling-Fans. An meiner Seite ist der gute Mike, ich bin Christian und wir sind der Bret Hart und Lex Luger der Rumble-Podcasts. Ja?
Jawoll!
Du merkst, wo es hingeht. Du merkst eine Richtung, glaube ich. Ja. Alles klar. Also ja, worum geht's heute? Wir bauen unser History-Format aus. Wir sind auf der Road to, ja, eigentlich sind wir auf der Road to Royal Rumble, die Road to WrestleMania einleitet. Und der Royal Rumble ist der geilste Event im Jahr, die geilste Zeit im Jahr irgendwie. Also überhaupt ist die Road to WrestleMania Epoche, die Season, das geilste im Jahr. WrestleMania bei WrestleMania, aber eben der Royal Rumble hat halt eben auch diese Besonderheit. Wir werden uns in einer künftigen History-Folge noch wahrscheinlich über den Royal Rumble insgesamt unterhalten. Heute machen wir mal was anderes. Wir machen eine History-Review. Das heißt, wir haben für euch einen Event uns angesehen und ja, wie es passt, ich hab Statistiken erhoben und die Demografie unserer Zuhörer analysiert und auseinandergenommen und es musste einfach sein, wir müssen wieder an die Nostalgie Tür klopfen bei unseren Zuhörern. Deswegen, und weil es passt, weil wir 2024 haben, nehmen wir ein Jubiläums-Rumble. Wir nehmen das 30-jährige Jubiläum des Royal Rumbles von 1994. Netter Rumble. Die WWE befand sich gerade in dieser New Generation Era. Das heißt also Bret Hart, Shawn Michaels, Undertaker, Diesel, Razor. Das waren die großen Stars ihrer Zeit. Und ja, ich freue mich. Du hast es dir ja auch angesehen. Ich würde sagen, wir legen gleich los. Du hast es eben in unserem Vorwort schon gesagt, Vince McMahon hat kommentiert, wir haben darüber geredet, das war in seiner Zeit tatsächlich so gängig. Vince McMahon und der Million-Dollar-Man Ted DiBiase begrüßten uns beim Royal Rumble 94, womit auch die Rollenverteilung klar war, denn Vince McMahon war noch lange nicht der böse Mr. McMahon, dafür war Million-Dollar-Man, aber für den Heel-Kommentar zuständig, hat er auch für ein paar ganz nette Anmerkungen gesorgt, die mir auch während der Show gefallen haben. Also war auch ein ganz unterhaltsamer Kommentar. An der Zahl waren es auf der Main Card 5 Matches. Da waren die 3 Titel vertreten, das eigentliche Royal Rumble Match und, perfekte Überleitung, der Opener, mit dem die Show begann. Tatanka gegen Bam Bam Bigelow. Du sagtest hier von wegen, von wo kamen die, wohin entwickelten sich die Stories, da gebe ich dir ein bisschen, da habe ich mich auch nochmal recherchiert, ja, richtig investigativ. Tatanka, das ist nämlich eine ganz lustige Story, der war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr, aber bis dato, also eigentlich sollte es ein großes Match werden, eigentlich war Tatanka ungeschlagen in der WWE seit seinem Debüt und vielleicht erinnerst du dich noch an den bösen Finn, den die WWE unter Vertrag hatte, Ludwig Borga, der war auch ungeschlagen und der hatte dann auch Tatanka dann irgendwie besiegt oder angegriffen, also jedenfalls, glaube ich, die Streak auch beendet und dann sollte es auf das große Match zwischen Tatanka und Ludwig Borga hinauslaufen. Borga hatte irgendwie Tatanka bei der Survivor Series, also vor der Survivor Series verletzt und dann sollten die beim Rumble gegeneinander kämpfen, dann war aber Ludwig Borga leider verletzt und dann sprang Bam Bam ein. Also das war sozusagen tatsächlich keine besondere Storyline. Es hat auch nach hinten raus keine besondere Geschichte gehabt, die sich daraus entwickelt hat. Trotzdem kurz zum Match. Oder beziehungsweise, ja, also überhaupt Anmerkungen zu den Wrestlern auch. Über Tatanka habe ich gerade gesprochen. Bam Bam Bigelow, für mich immer wieder erwähnenswert. Und ich habe ihn auch in unseren Weeklies oder in unseren Reviews auch schon mal immer mal wieder erwähnt. Wenn ich zum Beispiel mit ihnen hier vergleiche, unter anderem mit Jonah Rock, diese Big Man, ja, diese beweglichen Big Man, ja, also Bam Bam und Vader sind immer die beiden, die mir einfallen, die Moonsaults gemacht haben, ja. Normalerweise sagt man immer, das ist so die Vince McMahon-Philosophie, dieses, die Großen dürfen sich nicht bewegen, das reicht, dass die schon so eine Erscheinung sind und alles. Und Bam Bam war da, der hat einfach einen Dropkick gemacht, ein Enziguri und so eine Geschichten. Und dann eben, wie gesagt, auch neben dem Swan Dive Headbutt auch eben diesen imposanten Moonsault, den er auch bei seinem bei diesem Match auch gemacht hat, der da leider ins Leere
Ja.
ging und dann hat Tatanka mit dem
Ja.
Flying Crossbody das Ding. Erzähl du bitte oder gerne, also.
Aber es war genau das, was ich auch gedacht habe. So, ich, Bam Bam Bigelow ist so eine der ersten Figuren, die ich so aus meiner Jugend noch in Erinnerung habe beim Thema WWF. So, einfach weil der ja auch eine Erscheinung ist. Und ich habe mich jetzt in der Vergangenheit ehrlicherweise nicht so viel mit den historischen Events nochmal beschäftigt und habe jetzt halt seit Ewigkeiten mal wieder einen Match von Bam Bam gesehen und dachte mir so, alter Verwalter, was wäre das heute doch für ein geiler Typ bei der WWE? Also, das ist, der ist von der Erscheinung, von dem, wie er aufgetreten ist, von Statur und Größe, von Beweglichkeit, der wäre auch heute noch ein Highlight in der WWE und würde wirklich Matches abreißen und denkst so, alter Verwalter, wo kommt das denn her? Schade, leider viel zu früh von uns gegangen. Auch mittlerweile schon fast 15 Jahre her, glaube ich.
Ja.
Und, oder? Warte mal, wann ist der verstorben? Ach, so war 2007, der noch länger her. Shit.
Ja, die Zeit ist
Ja,
vergangen. Die Zeit ist
Halleluja.
vergangen.
Okay.
2007 war das tatsächlich. Ja, das ist dann doch schon, ja, die 15 Jahre her.
Aber
Ja.
also, ja, geiler Typ. Ja, bei dem Match dann, ja, ohne größere Geschichte dann dahinter. Aber war trotzdem, also war ein nettes Match. Ich habe es gefeiert. Witziger Fun Fact zu dem Ludwig Borger. Der ist ja tatsächlich im Nachgang zu seiner Sportskarriere auch nochmal Politiker geworden. Der war Mitglied im finnischen
Richtig.
Parlament und so. Also,
Ja.
fand ich auch eine strange Entwicklung. Hat man nicht
Ja.
so oft, aber fand ich. Wobei, stimmt gar
Ja.
nicht. Es gibt ja in Deutschland sogar ein Beispiel, haben wir ja uns auch schon mal in unserer Zweierrunde drüber
Richtig.
ausgetauscht.
Grüße an dieser Stelle auch an den Herrn Ilgen. Ja. Und natürlich
Genau.
vergiss nicht Jesse the Body Ventura, den Gouverneur von Minnesota, also selbst in den Staaten, ja,
Ja,
also.
und Kane hast du ja auch und so, ne?
Und
Also
du
es
hast
ist
mit
jetzt
Kane
gar
den
nicht.
Bürgermeister, genau. Also
Stimmt,
es
stimmt, stimmt.
ist
Es ist schon
Wrestling
gar
und
nicht.
Politik, ja.
Es scheint einfach ein Ding zu sein.
Anscheinend. Anscheinend. Auch wenn ich mich meine zu erinnern, dass Ludwig Borger da irgendwo im rechten Lager anzusiedeln war am Ende.
Das weiß ich tatsächlich gar
Weiß
nicht,
ich auf
ehrlich.
dem
Aber
Weg
so weit
bin,
habe
aber
ich mich
ich
dann
bin
nicht
mir
mehr mit
sicher.
ihm beschäftigt. Aber ja.
Aber wie, ja, am Ende des
Ja.
Tages war Ludwig Borgers Karriere dann auch, glaube ich, bei WWE schon vorbei. Und ja, Tatanka später
Ging auch nicht
Turn am Ende
wahnsinnig
mit.
viel länger. Der hatte
Nee,
halt noch einen
nee,
zweiten,
nee.
der hatte noch einen zweiten Run
Ja,
irgendwann, aber
ja. Ja, der hatte, genau, der hatte dann
auch
nochmal in den
ein
2000ern. Genau.
tatsächlich ein Talent, was ich persönlich, also Tatanka war damals, also das ist so ein bisschen die Zeit, wo bei mir so die ersten Gimmicks hängen geblieben sind. Tatanka war auch so eins, den fand ich damals als Kind mega
Ja.
geil. Ich weiß das noch mit seinem, also ne, mit seinem Indianer-Gimmick. Ich habe mich dann im Nachgang wirklich gefragt, ist das eigentlich, also war der eigentlich, hat der irgendwelche Ursprünge in dem Bereich? Weil das, also wenn du das heute machen würdest, die Amerikaner würden ja komplett eskalieren, wenn sie da
Ja.
so ein Nicht-Ureinwohner in die Indianerecke stecken, aber der hat ja tatsächlich irgendwie
Ja.
indigene Vorfahren. Insofern
Hatte,
war
ja.
das, glaube ich, okay.
Ja,
Aber
es war.
ja, trotzdem, also das ist so ein Typ, so ein bisschen wie der Ultimate Warrior, so von der
Ja.
Optik, vom Auftreten her. Ja, beide leider keine allzu langen, zu erfolgreichen Karrieren. Hat der Ultimate Warrior, doch, der hat mal was gewonnen, oder?
Ultimate Warrior jetzt oder
Oder der
Tatanka?
hat nie was gewonnen, ne?
Tatanka?
Tatanka hat
Ja,
nie was gewonnen, ne?
Tatanka hat wirklich nie was gewonnen. Also spulen wir deren Karriere vor. Also sie treffen sich tatsächlich sogar noch im gleichen Stable wieder, weil sie sind dann anderthalb Jahre später in der nee, ein Jahr später gemeinsam in der Million Dollar Corporation, dem hier Midcard Stable in dem Jahr. Ja, da waren so ziemlich alle Midcarder der Midcard Heels der WWE versammelt. Und ich glaube, Tatanka war tatsächlich nicht Tag Team Champion. Ich glaube, das wurden andere, wenn überhaupt irgendjemand von denen Tag Team Champion wurde aus dem Team. Bam Bam hat aber tatsächlich noch was gerissen. Der hat nämlich bei WrestleMania 11 in diesem kuriosen Main Event mit Lawrence Taylor gestanden. Das war tatsächlich noch das Highlight von Bam Bams Karriere. Leider war es auch ein Lowlight, weil das Match jetzt nicht so gute Bewertung bekommen hat und die Mania auch als einer der schlechtesten und wirtschaftlich auch misserfolgreichsten Manias aller Zeiten war. Aber das ist was vielleicht für einen anderen Podcast. Aber ja, wie gesagt, sie haben beide leider nicht so viel gerissen und du hast vollkommen recht. Aus Bam Bam, das wäre auch so, das ist auch mal so ein ganz netter Vergleich, sind 30 Jahre vergangen. Aus Bam Bam wäre auch in der heutigen Zeit eine gute Erscheinung gewesen, weil im Grunde ist er der, vielleicht sogar, ist vielleicht sogar er und sind sogar er und Vader vielleicht wirklich sogar der Startschuss dieses, ich sag mal, Hybrid-Wrestlers, also dieses Powerhouse, was aber halt dann auch mal so den einen technischen oder High-Flying-Manöver abliefert. Ja, das war auf jeden Fall, gebe ich dir recht. Also als ich das Match gesehen habe, habe ich mir auch so gedacht, okay, ging, also hatte mich, wie gesagt, mit der Vorgeschichte auch beschäftigt, ging um nichts, aber dieses, man hat nichts erwartet, war jetzt nicht so schlecht. Also war jetzt auch nicht so lange, deswegen war es auch so genauso passend, war ganz nett, war ein ganz netter Einstand. Dann, wie gesagt, kommen wir auch, ging es auch Schlag auf Schlag weiter. Es gab dann alle drei Titel standen auf dem Spiel und dann das Rumble-Match. Und man hat sich beim zweiten Match tatsächlich wirklich was richtig auf die Kacke gehauen. Das ist ja quasi der Inbegriff von Storytelling bis heute noch, wenn man so will. Ja, im Grunde ein Vorbild, ein bisschen von dem, was die Bloodline-Storyline auch ausgemacht hat, würde ich behaupten. Die Hart-Bruder-Fehde, die Bret Hart und Owen Hart-Bruder-Fehde, die damals, wo auch noch viele das auch noch eher für echt gehalten haben, das natürlich auch wirklich viele Leute bewegt hat. Und die Geschichte, die hat tatsächlich auch schon einen Hintergrund gehabt. Den haben wir auch tatsächlich beim Rumble auch gesehen in Zusammenfassung. So kleine Zusammenfassungsclips gab es in der Zeit ja auch schon. Bret und Owen zum ersten Mal in einem Team bei Survivor Series 93, einige Monate zuvor, gegen Shawn Michaels und seine Ritter. Und es führte aufgrund eines Missverständnisses dazu, dass Owen eliminiert wurde. Die Harts gewannen. Owen war der einzige Eliminierte. Die Familie feiert, Owen war aber nicht so begeistert. Er forderte dann auch Bret Hart heraus: Ja, du bist die ganze Zeit nur eifersüchtig und keine Ahnung und so weiter und so weiter. Beim heutigen Gucken, also ich war damals natürlich ohne Frage ein Bret Hart-Fan. Das habe ich ja jetzt, glaube ich, in diesem Podcast nun oft genug breit getreten. Ich war damals ohne Frage ein Bret Hart-Fan, wie jeder deutsche Fan in dieser Zeit das war. Er war ja der Star in Deutschland. Und das war ja auch sein Jahr 94 ohne Frage. Wenn ich es mir aber heute ansehe, habe ich mir tatsächlich auch notiert, wer war eigentlich der Gute und wer war der Böse. Da kommen wir gleich im Matchverlauf nochmal zu. Das fand ich ganz gut inszeniert. Paar Worte zu Owen. Ich fand das auch faszinierend, wenn man sich die Worte Wrestling Deutschlands Journalismus-Koryphäe Wolfgang Stach anhört, der ja mit Owen Hart sehr gut befreundet war. Das war ja ein privat unfassbar netter Mensch, ja, und im Backstage-Bereich so ein Prankster, so ein Streichespieler. Und dann hat er diesen Heel, dass man den so hasst, so perfekt verkörpert, ja, dieses Ausrasten und alles, man hat ihm das auch alles irgendwie so abgekauft. Das war tatsächlich wirklich ein großes Kino und etwas, was auch viele immer wieder bestätigt haben, dass die Heels oft im Privaten voll die netten Leute waren und manchmal die Faces eher sogar die arroganten Trottel waren. Leider habe ich bis heute noch nie Heels, die Serie, gesehen, die das nämlich, glaube ich, auch thematisiert. Und wo es auch thematisiert wurde, auch da noch ein kleiner Streaming-Tipp: Glow, Gorgeous Ladies of Wrestling bei Netflix. Leider wurde die Serie nicht richtig beendet, aber da war das Thema auch mal. So, weg davon. Wie gesagt, Bret und Owen stritten sich. Bret wollte mit Owen nicht kämpfen, man versöhnte sich über die Feiertage und dann ging man auf Titeljagd und man wollte die Tag Team Titel gewinnen. Da auch die Vorgeschichte auch sehr lustig. Also die Quebecers waren Tag Team Champions. Sie verloren die Titel an Marty Jannetty und 1-2-3-Kid, um sie in einer Hausshow, auch für damalige Verhältnisse unüblich, zurückzugewinnen und zwar sehr schnell. Keine Ahnung, habe ich auch nicht wirklich in meiner Recherche herausgefunden, was da der Hintergrund davon war. Jedenfalls waren die Quebecers wieder Tag Team Champions. Die Quebecers, das waren Jacques Rougeau. Nebenbei bemerkt, der eine Interviewer, Ray Rougeau ist Jacques' Bruder, den man da gesehen hat in der Show, der dann Brad
Okay.
interviewen wollte. Das
Ja.
ist Jacques' Bruder, Ray, Raymond Rougeau. Die waren auch als Fabulous Rougeaus tatsächlich als Tag-Team unterwegs, bis Jacques Rougeau dann als Heel, als The Mountie zum Star wurde und das Theme I'm the Mountie. Da, 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 da. Das war natürlich was, was ich auch damals schon gefeiert habe. Also, das habe ich tatsächlich auch gefeiert. Und ja, dann haben sie halt ein Tag-Team draus gemacht. Heute bekannt, übrigens, sein Tag-Team-Partner, heute noch bekannt, PCO. Das
Ja,
ist
bei Impact Wrestling
genau
unterwegs,
jetzt
ne?
bei Impact unterwegs, bei Ring of Honor zum großen Star geworden. Jetzt bei Impact unterwegs. PCO, das ist Pierre Carl Ouellet, auch ein ganz netter Zeitgenosse. Und du weißt, wer der Manager der Mounties, der Quebecers war? Johnny Polo, später bekannt als Raven.
Ja, hör mir auf, ich habe den gesehen und dachte mir so, fuck, das ist doch Raven. Und dachte mir so, aber das ist doch nicht Raven, der ist doch kein Hawaii-Hemd an und irgendwie so komischen Hut, so kannst du mir doch nicht erzählen, Alter. Aber ich habe den gesehen und dachte mir so, shit, doch, das muss er sein, aber ich habe das jetzt tatsächlich im Nachgang nicht recherchiert, aber wo du es sagst und es auch ansprichst, ich
Er
weiß noch,
war's.
als ich das gesehen habe, meine Überraschung so, ich so, so, so mein Hirn hat gesagt, ja. Er ist es, aber mein Kopf hat gesagt, so, never ever, aber ja, witzig, dass du es nochmal ansprichst, weil das ist mir auch aufgefallen beim Gucken, wo ich mir dachte, das ist ja wirklich ein lustiger Zufall irgendwie, aber ja. It is what it is.
Genau, also wie gesagt, Johnny Polo war der Manager zu seiner Zeit und die Quebecers, die Tag Team Champions. Als die Hearts rauskamen übrigens, fand ich die Publikumreaktion tatsächlich sehr, sehr krass, also weil sehr, sehr laut, sehr, 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 sehr
Ja.
laute, sehr lauter Jubelschrei, also definitiv over, also Brett in seiner Zeit auf jeden Fall, aber ich würde sagen, das galt beiden. Ja, die beiden, das wär ein schönes, starkes Tag Team gewesen. Die wären auch wahrscheinlich als Tag Team Champions, das wäre auch eine interessante Story gewesen, war aber nicht Inhalt dieser Geschichte. Ja, aber auch nochmal eine Lanze brechen, ganz kurz an der Stelle, werden wir irgendwann öfter auch nochmal besprechen. Aber wir reden immer über Brett als einen der besten technischen Wrestler, aber Owen war da. Also Brett hat in dem Interview noch gesagt, he is the best High Flyer, I'm the best Technical Wrestler. Das passt so ein bisschen im Vergleich. Owen war mehr so der High Flyer von den beiden und Brett eher der Techniker. Aber Owen stand im technischen Wrestling Brett in nichts nach. Es gibt Leute, die behaupten, Owen war vielleicht sogar technisch besser als Brett. Das weiß ich nicht, das ist schwer zu sagen, weil Owen leider nie seine Main Event Prime in dem Sinne bekommen hat, so außer in dieser Zeit. Aber der Belly to Belly, der Spin Kick, den er da gemacht hat, das waren schon richtig geile Manöver, auch für diese Zeit. Und ja, starkes Match. Dann gab es, glaube ich, zweimal diese Hot Tag-Situation. Bis dahin war es ein ganz normales Match, bis sich Brett dann am Bein verletzt, also in der Storyline am Bein verletzte und dann die Heel-Tactics der Quebecers dann liefen. Und ja, und dann kommt dieser Schlüsselmoment des Matches, der auch die Frage aufwirft, ob Owen jetzt deswegen wirklich der Böse ist in dieser Geschichte, weil Brett sich befreit und eigentlich der nächste logische Schritt wäre, wenn ich fertig bin und ich mich nicht mal mehr laufen kann, dann wechsle ich jetzt meinen Partner ein. Und Brett setzt zum Sharpshooter an,
Ja.
bricht zusammen und das Match wird abgebrochen. Das fand ich übrigens auch einen interessanten Ausgang. Matchabbruch, das ist auch sehr selten. Und also auch in der Zeit damals selten gewesen. Und ich weiß, dass mich das damals auch mitgenommen hat, dass ich das auch sowas. Das war so ein Ding für mich, so wie das mit Shawn, also so in dem Level, wie Shawn Michaels gegen Marty geturnt war, dieser Turn, wie Owen dann da steht und er schreit Brett die ganze Zeit an und wie konntest du nur und du hättest mich nur einwechseln müssen und du warst so selbst so egoistisch und alles und so weiter. Und als Brett es, der die ganze Zeit kämpft, auf die Beine zu kommen, der Owen bittet, hilf mir hoch, als Brett es dann geschafft hat, auf den Beinen zu stehen, zack, zieht er ihm das Bein weg, ja, tritt noch irgendwie ein bisschen auf ihn ein, geht und hält dann diese heelige Promo, die ich gesagt habe, wo er so ausrastet und das die ganze Zeit Brett einen Kopf wirft, du warst so egoistisch und ich bin doch der Bessere. Und keine Ahnung, und wir hätten gewonnen, und sie hätten wahrscheinlich gewonnen. Das ist es nämlich. Wer weiß, wie es ausgegangen wäre, hätte er Owen eingewechselt. Ja? Fand ich großartig inszeniert und ist eine Blaupause für Bruderfäden oder für grundsätzlich für Turns und Storylines. Die Geschichte nach hinten raus braucht man nicht viel sagen. WrestleMania, Main Event Matches, SummerSlam, Steel Cage Match, Brett und Owen, die Bruderfäde hat das Jahr 94 dominiert und dieser Turn, das war ein Key Moment, das ist wirklich das Paradebeispiel, wenn ich sage, ich vergleiche es mit der Bloodline, mit Sammys Turn im KO-Match, ja, sozusagen, ja, also dieser Schockmoment und dieses wichtige Kapitel, dieses
Ja.
wichtige Puzzleteil in der Geschichte, und das war an der Stelle nämlich auch so, das war perfekt aufgebaut. Sie trennen sich, nein, sie versöhnen sich, und am Ende turnt er endgültig, sodass die Fans gegen Owen waren. Aber wie gesagt, wenn du es heute objektiv betrachtest, muss man sagen, ist jetzt nicht so falsch zu
Ja.
sagen, dass Owen nicht eifersüchtig war, sondern dass vielleicht Brett da auch was
Ja.
dagegen hatte.
Das Witzige an der Geschichte ist ja tatsächlich, dass ich quasi die Geschichte im Vorfeld nicht kannte und jetzt für unsere History-Folge das Event so separat geschaut habe und Owen für mich ein total nachvollziehbarer hier war. Er hat, wow, war, also einfach so, man konnte die Emotionen, die da passiert sind, auch super nachvollziehen, weil als Brett den Sharpshooter angesetzt hat, dachte ich mir so, bist du bescheuert? Du kannst kaum stehen, du Hampelmann, und versuchst jetzt einen Sharpshooter anzusetzen und verkackst es komplett. Danke für nichts, so weißt du? So,
Ja.
das war so meine Emotion. Und dass du dann als Owen die Fassung verlierst, kann ich mir vorstellen. Weißt du, deswegen sehr nachvollziehbar in seiner Reaktion. Ich muss gestehen, tatsächlich den Matchabbruch habe ich nicht gefühlt, aber es ist dann so manchmal mit Sachen, die dann halt einfach auch storyline-technisch gescriptet sind. Weil, also ja, hat er sich halt verletzt, Pech gehabt, so, weißt du, also ist halt so, dann wird er halt gepinnt und dann muss er halt irgendwie anders weitermachen oder so. Heutzutage gibt es das ja quasi auch nicht, ja. Oder
Ja.
sel wirklich selten. Also selbst wenn sich hier Finder irgendwie beim Match gegen Edge im Cage da irgendwie die Blutwunde überhaupt zulegt, dann wird halt getackert und dann geht's halt weiter so. Naja,
Ja, diese,
egal.
ja.
Aber
Sind
es
selten diese
war,
Forfeits, ja.
genau, es war, ich fand es jetzt wrestlerisch gar nicht so das Highlight, aber so von der
Ja.
Story und so von dem, was dem dann folgte, auf jeden Fall der Startschuss für was Größeres. Und wie gesagt, als objektiver Betrachter, der die Vorgeschichte quasi nie verfolgt hat, fand ich auch eine wirklich gut erzählte, nachvollziehbar erzählte Geschichte, in der du dich eigentlich heute zumindest nicht mehr so ganz klar auf eine Seite stellen würdest.
Ja, definitiv. Bisschen muss ich wieder eine Lanze brechen für die Quebecers. Total unterbewertetes Tag-Team. Hatten einige nette Combo-Moves drauf. Deren Finisher war auch übrigens ganz nett. Das war das Ding, was daneben ging, wo Brett auswich. Wo Jacques-Pierre sozusagen so eine Assisted-Senton-Bomb macht auf den Gegner. Das war ganz nett. Aber ich gebe dir recht, das war jetzt nicht das technische Highlight der Hearts an der Stelle. Das Match war auch relativ kurz, muss ich sagen. Und ich muss auf jeden Fall noch, das hatte ich mir nämlich auch noch notiert, als es zum Turn kam, wie sich Ted DiBiase totgelacht hat. Das war tatsächlich auch so ein Ding, der aber auch, wie gesagt, Owen auch recht gab an der Stelle. Also deswegen, es war dann total lustig. Ich meine, gut, DiBiase ist der Heel, da ist es dann auch wieder was anderes, aber das war auch ganz, ganz lustig. Definitiv ein Highlight des Events an der Stelle. Weniger eben, wie gesagt, aufgrund des technischen Wrestlings, sondern mehr aufgrund der Geschichte. Lustig, jetzt an der Stelle ist, dass für das nächste Match und nur für das nächste Match das Kommentatorenteam ausgetauscht wurde. Statt Vince und dem Million Dollar Man haben Jim Ross und Gorilla Monsoon das Intercontinental Champion Titel Match kommentiert und auch danach wieder Vince und DiBiase. Ich habe nicht verstanden, warum. Zumal auch die Kombination komisch war, weil Jim Ross
Toilettenpause,
ist
vielleicht mussten sie
vielleicht,
menschlichen Bedürfnissen
ja.
nachgehen.
Richtig, man weiß es nicht, vielleicht, genau, vielleicht musste Vince irgendjemanden zusammenscheißen im Backstage-Bereich oder wie. Jim Ross und Gorilla Monsoon. Gorilla Monsoon auch große Stimme in den WWE-Stories, in den WWE-Shows in den 80ern und frühen 90ern. Legendär, immer in Kombination mit einem Heel-Partner, Jesse the Body Ventura oder eben auch später Bobby the Brain Heenan. Mit Jim Ross war das halt, wie gesagt, da fehlte dann dieser Schlagabtausch, den Vince und DiBiase hatten. Aber gut, sie kommentierten das Intercontinental Champion Titel Match. Da war ein Background da, im Übrigen, zur Story auch, also in jeglicher Hinsicht. Razor war gerade erst relativ frisch face geturnt. Der war nämlich aus
Ja.
diesem 1-2-3-Kid-Ding Babyface geturnt und dann
Ja.
Intercontinental Champion geworden. Intercontinental Champion geworden, auf welcher Grundlage? Auf der Grundlage, dass Shawn Michaels wegen einer Suspendierung der Titel aberkannt wurde. Der hat aber nie den Gürtel abgegeben und so entwickelte sich diese Storyline, die wir dann auch an diesem Abend weiter gesponnen sahen, dass
Ja.
nämlich beide mit ihren Gürteln auftraten. Razor kämpfte gegen IRS, das ist Irvin R. Scheisse, das ist
Michael Thunder.
Mike Rotunda, genau, mir ist der Vorname gerade nicht eingefallen. Ich wollte die ganze Zeit Windham sagen. Ich wollte nämlich sagen, Bray Wyatts und Bo
Das ist der
Dallas'
andere.
Vater halt. Genau, ja, Windhams Vater. Lustig übrigens, Windham Rotunda, ne? Weißt du auch, warum er so heißt, ne? Barry
Tatsächlich
Windham
nicht.
ist, ja, Barry Windham, also von Barry Windham, also von, das ist nämlich auch tatsächlich irgendwie der Onkel oder sowas. Also das ist ja da auch
Okay.
so eine Wrestling-Dynastie, die Familie.
Ja.
Und genau, also wie gesagt, und auch ehemaliger Tag Team-Partner von IRS. IRS, der Steuerfahnder der WWE.
So bescheuertes Ding, Alter.
Aber wirklich wahr, oder? Also, dann vor allem auch, das hat mich auch immer genervt. Er trat ja dann immer im Hemd mit Krawatte auf und es war dann auch immer das
Ja.
Ding, dass jeder an dieser Krawatte rumzog. Und der Ringrichter mal gesagt hat: mach das nicht, du darfst es nicht. Ja, es ging um den Intercontinental, den Razor hielt. IRS hatte etwas sehr Untypisches für diese Zeit, nämlich kein Entrance-Theme. Der kam immer raus und hielt dann eine halbe Promo, ja, dass alle Steuerhinterzieher wären. Und ja, ein Gimmick seiner Zeit. Diese klassischen Berufsgimmicks, die wir aus dieser Zeit kritisiert haben, das war das halt in dieser Zeit und das ist IRS halt gewesen an der Stelle. Entschuldigung, aber Razor Ramon, da hast du sofort gemerkt, Star, ja, Star all over. Das Theme war geil, habe ich mir gleich wieder gedacht, ja, dieses ganze, dieser smooth Entrance, Air und alles so. Die Fans sind genau das, was ich gesagt habe, ausgerastet auch auf Razor an der Stelle. Er war definitiv jemand, der hätte World Champion werden sollen. Das habe ich an der Stelle wieder gemerkt, weil er hatte den Look. Er hatte den Charakter, er hat im Ring die Story erzählt, er war jetzt kein
Ja, auf jeden
Techniker,
Fall.
ja, aber es war alles da und schade, dass das in keiner Liga, ja, nicht in der WWE und auch nicht in der WCW, und das hat ein bisschen auch mit seinen Dämonen natürlich zu tun, die er da bekämpfen musste schon in früheren Jahren, dass er da, aber wie gesagt, er war dafür im Intercontinental-Titel-Level der Star, er war der Erste, der den Titel viermal gehalten hat. Und das war, wie gesagt, seine erste Regentschaft und ja, nettes Match. Total interessanter Matchausgang, ne? Also, es ist etwas dabei gewesen, was du liebst bei Roman Reigns Matches, nämlich der Ref-Bump.
Ja, super,
Das war auch damals ein Standardding, was immer in einem Match mindestens passieren musste, ja.
ja.
Und sorgte ja dann für HBKs Eingreifen mit seinem Intercontinental-Gürtel. Und führte dazu, dass dann alle K.O. waren und IRS den Pin durchziehen konnte und eigentlich Champion war. Und wenn dann nicht Earl Hebner gewesen wäre, der den Ref ermahnt hätte und gesagt hätte: Nein, 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 guck mal hier, zwei Gürtel und weiß ich nicht und so weiter. Und das Match wäre dann weitergegangen. IRS, der übrigens dann feierte, das fand ich übrigens mich auch ganz nett, weil wir hatten ja auch keinen Ringgong und nichts gehört. Also es war nicht vorbei. Also der Ringrichter muss ja das Match auch beenden. Er hat zwar bis drei gezählt, aber er hat das Match nicht beendet. Da also auch Props zur Matchlogik, ja, zum Plot, weil sonst hätte man das Match ja neu starten müssen. Ja, und dann feierte IRS auf dem Ringseil und Razor zog ihn zu Razor's Edge runter, fand ich auch ziemlich cool. Und dann wurde der Count gezählt und Razor blieb Champion. Was ein bisschen schade ist, was ich damals nicht verstanden habe und auch heute ein bisschen unlogisch finde: Razor feiert in dem Moment mit beiden Gürteln. Damit war die Geschichte vorbei. Aber Sean hat sich seinen Gürtel anscheinend irgendwie wieder zurückgeholt. Vielleicht weiß ich auch was nicht. Vielleicht habe ich auch was nicht. Ich habe jetzt nicht die Weeklies auf dem Schirm. Vielleicht hat sich Sean den Gürtel zurückgeklaut gleich wieder. Aber Razor feierte in diesem Moment mit beiden Gürteln. Aber wie gesagt, es führte zu dem berühmten WrestleMania 10 Leitermatch zwischen Razor und Sean, wo dann klargestellt werden sollte, wer von den beiden der wahre Intercontinental Champion ist, wo beide Gürtel an der Decke hingen. Ja. Geile Story, wie gesagt. Das Match selbst auch nicht so der Knüller, wenn man so will, aber dieses Drumherum und der Aufbau für WrestleMania, der war halt schon da, der war zu sehen.
Also ich gebe dir recht, Razor Ramon, Scott Hall, einfach, der ist einfach eine Erscheinung gewesen, wie der da im Ring rumgelaufen ist und dieses Outfit und alles, so dieses Gesamtpaket, das ist einfach, so stellt man sich halt auch gerade zu der Zeit einfach so einen Superstar vor. Ich habe mir nochmal angeschaut, wie alt er damals war, weil das ist ja auch so ein Phänomen, der hätte alles von, weiß ich nicht, Ende 20 bis Anfang 40 sein können. Ich hatte das jetzt nicht mehr auf dem Schirm, wie alt er da war, oder bis Mitte 40, sagen wir es mal so. Der ist genauso alt wie wir, 36. Insofern,
Okay.
oder besser
Ja, soll ja
gesagt,
auch das
genauso
beste Wrestling
alt.
Alter sein.
Ja, genau. Das hatte mich überrascht. Ich hatte gedacht, er ist vielleicht da noch ein bisschen jünger. Aber nee, gutes Match. Auch von der Story. Was mich ein bisschen gestört hat, war dann doch das Ende. Ja, weil also dieses, da kommt der Ref und sagt Bescheid, ey, da war ein Eingriff, so, das passt hier nicht, mach mal weiter. Das macht ja heute auch keiner bei ständigen Eingriffen. So, also vorbei ist vorbei. Okay, Match war nicht vorbei, weil er es nicht beendet hat, aber fand ich, also, war nicht so meins, ehrlicherweise. Ich meinte, also, das habe ich, weiß ich nicht, hast du das, gab es das schon vorher irgendwann mal? Weißt du das? Also, ich erinnere mich da an nichts Vergleichbares, ehrlicherweise. Und finde es auch aus heutiger Sicht nicht so geil, ehrlicherweise, dass da nochmal so eine Einmischung vom Ref kam. Weil Pin ist Pin am
Also,
Ende des Tages, aus meiner Sicht.
es gibt ja dieses berühmte Dusty-Finish, ne, wo zwei Refs einen Pin zählen und zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Die Tatsache, dass das Dusty-Finish heißt, lässt mich vermuten, dass es das schon früher gab, also irgendwo in den 80ern. Ich habe es jetzt aber aus der Zeit in der WWE so auch nicht in Erinnerung, war da, glaube ich, auch eher ein selteneres Stilmittel. Also ja, also nee, wäre mir auch neu. Also ist jetzt, also war da nicht so eine Sache. Es wird ja auch heute relativ selten gemacht, weil wie gesagt, es macht auch ein bisschen keinen Sinn, weil wenn ja, eigentlich haben wir eine Tatsachenentscheidung, das gibt es eigentlich nicht. Manchmal machen sie es, manchmal machen sie es nicht. Das ist also, wie gesagt, was dann Quatsch ist. Ne? Der Ringrichter wird von dem anderen dann angemahnt, dann sagen sie, guck dir das an. Oh nee, nein, wir starten das Match nochmal neu. Und an anderer Stelle, wo der sich beschwert und man im Grunde nur zeigen muss, hier, das Bein war unterm Seil, wird das Match nicht neu gestartet oder wie auch immer. Da ist halt das ist ein bisschen unlogisch, aber ja, wie gesagt, war auch für die damalige Zeit, glaube ich, eher ein selteneres Stilmittel, würde ich auch sagen. Also habe ich nicht in Erinnerung, dass es das öfter gab.
Ja, kommen wir zum Highlight Einzelmatch, würde ich sagen. Also Einzelmatch in Anführungszeichen.
Thema für sich, würde ich sagen. Bei mir steht irgendwann 10 gegen Taker. Ja, also,
Wenn das mal reicht, ich weiß gar
wenn das,
nicht. Es war
genau.
gefühlt einmal der gesamte Rumble-Teilnehmerkreis war am Start.
Ja,
Ja, nee, aber
war
ja.
viel, ja.
Yokozuna gegen den Undertaker. Auch da ja Vorfeld ein bisschen Videomaterial mit
Definitiv.
Taker baut den Sarg für das Match. Musste ja ein großer Sarg werden, auch ehrlicherweise. Und ja, ich fand's gut als Match. Weißt du, das sind einfach auch zwei Persönlichkeiten. Mit Yokozuna halt auch einfach so dieses Sumo-Gimmick und dieses ganze Drumherum und diese körperliche Statur. Und dann hast du halt natürlich mit Taker jemanden, der auch einfach ziemlich groß und ziemlich stark ist und der einfach mit diesem übernatürlichen Gimmick auch ein bisschen spielt. Und ich hab Bock gehabt auf dieses Match. Und ich fand auch die Entwicklung gut. Ich fand es vom Aufbau gut. Irgendwie, keine Ahnung, irgendwie, dass Taker trotz seiner mystischen Fähigkeiten doch auch erstmal seine Probleme mit Yokozuna hat und ihn dann irgendwie da aber doch zu Boden ringt und dann sie draußen ein bisschen weiter kämpfen, so mit Stuhlschlägen. Dann zwischendurch streut Yoko ihm da Salz ins Gesicht und dann wechselt das alles so ein bisschen. Also alles ganz witzig. Dann halt so ein Ding seiner Zeit, das würdest du heute auch nicht mehr machen. Paul Bearer mit der Urne, die ihm dann halt immer diese mystische Stärke verleiht, dass er immer
Ja.
nochmal aufsteht und nochmal aufsteht, wo ich mir denke, so, pff, ja, okay, wir haben es verstanden, das ist was Übernatürliches. Wie gesagt, würdest du heute, glaube ich, nicht mehr machen. Ja?
Ja.
Zumindest nicht so, weißt du, Bray Wyatt war auch so ein Charakter, der so mit mystischen Kräften gespielt hat und so, aber auf einer anderen Stufe würde ich das jetzt, also keine Ahnung, vielleicht ist es auch jetzt aus heutiger Sicht einfach rückblickend so ein bisschen, okay, es ist halt auch einfach ein bisschen, ja, nicht professionell, aber so ein bisschen so, ne, es ist halt so ziemlich auf die Fresse, was die da eigentlich einem zeigen wollen. Insofern, ja, mal gucken. Ich war da so ein bisschen so, ach, das mit der Urne ist okay, ich verstehe das, aber es ist trotzdem nicht so ganz mein Gimmick gewesen. Dann als quasi gefühlt der halbe Roster kam und Taker umgehauen hat. Da könntest du mir vielleicht kurz erklären, warum kamen die eigentlich alle? Weil das hat mich ein bisschen überrascht. Die hätten ja auch einfach Yokozuna alle angreifen können, aber sie haben sich auf den Taker gestürzt. Ich habe dann am
Ja.
Anfang kurz gedacht, Taker, als es noch nicht alle 100 waren da, ja, Taker beerdigt die einfach alle da, Yokozuna, Bam Bam und wer da noch alles rumlief, dass der einfach vier Leute in den Sarg klatscht, hätte ich auch witzig gefunden. Passierte ja dann aber auch nicht. Apropos ganz kurz, ich musste ein bisschen schmunzeln, weil Yokozuna lag ja eine ganze Weile in dem Sarg und der wurde nicht zugemacht, weil da halt diese ganzen
Ja.
Einmischungen kamen. Und warum lag er da? Weil er einen Chokeslam bekommen hat, der, naja,
Ja,
es.
ja.
Yokozuna ist halt jetzt keiner, der nochmal 2 Meter hochspringt.
Ja.
Aber, also, der hat ja wirklich quasi nur die Füße, der ist ja nur nach hinten umgefallen. Und dann war er einfach erstmal 5 Minuten bewusstlos. Und das war auch, ich meine, okay, also ja, das sind so aus, wie gesagt, aus heutiger Sicht so ein paar Mal so die Sachen, wo ich mir denke, das würde man heute, glaube ich, auch anders lösen. Weiß ich aber jetzt nicht, kann man nur spekulieren.
Ja. Ja.
Ja, und dann, wie gesagt, dieser Eingriff und dann am Ende des Tages, ja, Yokozuna schnappt sich die Urne, verprügelt Undertaker, die geht kaputt, der Rauch steigt aus, der Undertaker verliert scheinbar seine komplette mystische Kraft, alle im Anwesenden vermöbeln ihn komplett, obwohl er sich überhaupt nicht mehr bewegt, er wird beerdigt und dann steigt er am Ende des Tages als leuchtende Figur aus dem
Ja.
Sarg empor. Also das war dann witzig gemacht irgendwie, das war auch lustig so. Ich
Ja.
glaube auch für die Zeit, wie gesagt, einfach krass. Aber
Ja, genau.
ja, trotzdem irgendwie, also ja, erzähl du ein bisschen was dazu. Ich fand's ein
Ja.
bisschen too much
Ja,
aus heutiger
ja.
Sicht.
Ja, gar keine Frage. Für heutige Verhältnisse ist es ein bisschen Trash-TV gewesen, ne? Also, das war
Ja.
ein bisschen zu viel. Auch dieses, er steigt auf in den Himmel und so weiter. Ich muss ein paar Punkte aufgreifen, beziehungsweise zu ein paar Punkten, sodass ich auch ein bisschen zurückspulen muss. Dieses Vorvideo, die Clips, diese Undertaker-Clips, ich weiß, dass ich das damals als Kind gefeiert habe, wann immer der kam mit seinen Clips. Also diese Clips liefen ja auch in den normalen TV-Shows dann wöchentlich. Das hat mich schon gepackt. Also ich war jetzt, glaube ich, nicht so, dass ich Angst hatte. Also mein Bruder, der war da noch ein bisschen kleiner, der hat das mitgekriegt. Der hat schon Schiss gehabt vor dem Undertaker an der Stelle. Der war da halt zwei. Das ist ein bisschen was anderes. Aber ich habe das schon, er war ja der Gute, deswegen hat man das auch so. Also ich fand das damals cool. Ja, also er schleift da den Sarg und er bereitet den vor und dann die üblichen drei Worte und was er sonst noch so sagt und Paul Bearer dann in dieser quietschen Stimme. Das hat als Kombi gut gepasst in der Zeit, hat auch die Zielgruppe angesprochen, nämlich die Kinder, also die Kinder. Es ist schon ein Familienprodukt an der Stelle. Deswegen, wenn wir von Bret und Owen und Razor sprechen, sprechen wir von technischen Wrestlern, sprechen wir von Sports Entertainment. Hier sprechen wir ja von wirklich dem Showkampf schlechthin. Ein wrestlerisches Match war ja Undertaker gegen Yoko definitiv nicht. Mal abgesehen davon, dass es ja die Stipulation-Sarg-Match hatte und dementsprechend ein No-DQ-Match war, war es halt aber, wie gesagt, auch so schwierig, da ein Match zu gestalten. Es gab einen Aufbau, es war toll. Was ich im Nachhinein immer so ein bisschen schade finde bei Undertaker-Gegnern, die er bei einem Sarg-Match herausfordert, ist immer dieses, er kämpft ja gegen diesen furchtlosen, bösen Heel und dann ist das dann so ein Feigling, der die ganze Zeit, oder Feigling, ein Schisser, trifft es besser. So ein Schisser, der die ganze Zeit, oh mein Gott, ein Sarg, ich muss schnell aus dem Ring rennen, ich falle aus dem Ring auf meinen Arsch und ich. Ja, okay, also ist jetzt schlimm, dass da ein Sarg vorbereitet wird, ist schon morbide und alles. Also ja, für uns in unserer Wrestling-Bubble ist das jetzt mittlerweile schon selbstverständlich, aber natürlich ist das ein bisschen kaputt, wenn der sagt, ja, ich werde dich in den Sarg stecken und den zumachen, ja. Aber ja, Yokozuna ist halt dieser Gigant, dieser Bösewicht, ja, und dieser Sumo-Champion. Und dann rennt er dann immer weg. Also dann auf der anderen Seite nochmal kurz zu Yoko, weil du hast recht, der Chokeslam, das war nicht so das Dolle. Und wir haben auch keinen Tombstone gesehen, weil den hätte er niemals machen können gegen Yokozuna. Auf
Niemals.
gar keinen Fall. Die wären die Arme gar nicht rumgegangen. Trotzdem muss ich auch hier sagen, also in Relation jetzt zu Bam Bam, ja. Auch da krass, welche Masse Yoko bewegen musste und wie
Auf
beweglich er
jeden
für diese
Fall. Das
Verhältnisse war,
stimmt.
ne?
Das ist mir auch bei dem Match wieder aufgefallen. Es gab so Momente, wo ich dachte, okay, für das, was der wiegt,
Ja.
ist der echt noch gut auf den Beinen unterwegs, so. Aber also trotzdem, ne? Also
Also
das ist auch.
er hat in seinen Hochzeiten irgendwann um die 300 Kilo gewogen. In der Zeit nicht, da waren es 180, 200, aber es war viel, ja, keine Frage. Natürlich ein paar Fun Facts am Rande. Yokozuna Joe Hanoi, ein Kind der Samoan Dynasty, eigentlich Cousin von Headshrinkers und Konsorten und dementsprechend auch mit Roman Reigns und den Usos verwandt. War natürlich auch lustig. Da habe ich nämlich auch irgendwann mal irgendein Network-Special gesehen, wo die auch gesagt haben: Wir haben früher immer Daddy gefragt, warum ist Onkel Joe jetzt auf einmal ein Japaner? Ja, also, das war ja, wie gesagt, aber es hat halt gepasst. Es war wohl auch seine eigene Idee. Also, ich hatte irgendwann mal irgendwo gelesen, ihm ist das zugeschrieben worden, aber es war wohl seine Idee. Also, keine Ahnung, also, weil hat natürlich gepasst, ne? Der böse Japaner. Er hat ja einen bösen Japaner, also den bösen Ausländer gespielt. Hat natürlich von der Story wieder gepasst. Aber naja, wie gesagt, das war dann der Aufbau. Das wollte ich noch kurz loswerden. Und dann natürlich das, was du gesagt hast, die Urne. Die Urne war ja Dreh- und Angelpunkt der Story. Was dieses Match anging, weil wann immer Yoko Undertaker zu Boden gerichtet hat und es sozusagen schlecht für Undertaker aussah, kam Paul Bearer, hat die Urne hochgehalten, hat gesagt, hier, rise, und Undertaker stand auf, ja, und war auf einmal wie geheilt. Das war aber auch, erinnere ich mich, auch damals immer das Thema, dieses, wo kommt die Kraft der Urne her, was ist das, was ist das für eine Macht und keine Ahnung was. Und ich habe mir auch so meine Gedanken darüber gemacht und als dann der Mega-Run-In kam, dazu gleich noch. Dann wurde ja irgendwann die Urne umgekippt und dann kam ja dieser grüne Rauch raus. Ja, für den Effekt sah das natürlich toll aus, dass da irgend so ein Rauch rauskam, aber was war das? Es wurde auch nie aufgeklärt. Ich habe für mich, aufgrund der Undertaker-Saga, die sich in den nächsten Jahren erzählte, mir die Geschichte selber zusammengereimt mit: Es müsste ja eigentlich die Asche seiner Eltern gewesen sein. Ne? Also, er hat ja. Die Story ist ja, dass Undertaker und Kane Brüder, slash Halbbrüder sind und das Bestattungsinstitut da abgebrannt ist, was ja Undertaker angezündet hat. So. Und dann sind die ja quasi gestorben und dass das sozusagen das die Sünde ist, die den Undertaker vorantreibt und dass das die Macht ist, die er daraus schöpft. Gut. Es war eine mystische Macht an der Stelle. Ne? Also hier war es ja wirklich so, er lag da, er hat das nicht mitgekriegt, Paul Bearer hat die Urne hochgehalten und Undertaker war auf einmal wieder unbesiegbar. Das war unlogisch, da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist halt, wie gesagt, dem Gimmick der Zeit und allem an der Stelle geschuldet, was man da so auch für heutige Verhältnisse definitiv trashige Sachen da vollzogen hat. Aber es war halt die Geschichte, weil wie gesagt, dann, als die Urne dann ausgeschüttet war, kam ja dann kein Comeback mehr. Es war aber auch dann auch die endgültige Überzahl. Also ich habe irgendwo an irgendeiner Stelle 10 gezählt, können auch mehr gewesen sein. Es waren im Grunde alle vorhandenen Heels. Und ja, ich kann nur das sagen, was du gesagt hast, kann ich nur leider so bestätigen und nichts groß aufklären. Es hatte keinen größeren Sinn. Am Anfang ergab es noch einen gewissen Sinn, als Crush kam, als die beiden japanischen Kollegen kamen, Tenryu und der andere habe ich schon vergessen, wie der hieß. Die waren ja auch beide im Rumble dabei, da muss ich ja nur bei der Rumble-Liste gucken, wie die hießen.
Great Kabuki oder
Jedenfalls,
sowas.
Great Kabuki, genau, Great Kabuki und Tenryu, ja, da war noch eine Assoziation dabei, dass Mr. Fuji die klar gemacht hat. Jeff Jarrett, Bam Bam Bigelow, Adam Bomb,
Ja,
keine Ahnung, warum die dabei
Atom
waren.
Bomb. Einfach weil die groß sind und stark wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich, ja. Also deswegen einfach zur Hilfe. Am Ende einfach die Allianz der Heels. Es war kein Stable, nichts hat sich da gebildet. Es waren einfach alle Heels. Vielleicht hat, ich meine, Yokozuna war ja auch einer der wenigen Wrestler, der eine Zeit lang zwei Manager hatte. Er hatte Mr. Fuji und dann eben noch Jim Cornette. Auch der ein unterbewerteter Heel-Manager, ja. Also heute die Kommentare, die so vom Stapel lässt, sind so ein Thema für sich. Aber in seiner Rolle als Heel-Manager begnadet und als Sprachrohr für Yoko und Mr. Fuji perfekt ausgewählt gewesen. Man könnte sagen, der hat das sozusagen vorbereitet und diesen Komplott geplant, ja. Ja, dann haben sie es geschafft. Sie haben Undertaker in den Sack gestopft. Das war's. Schade, bedeutete nämlich dann auch eine längere Pause für den Undertaker, der dann WrestleMania verpasste und um den SummerSlam herum zurückkehrte. Stichwort Undertaker gegen Undertaker. Und nochmal ganz kurz, um die Sache mit Yokozuna abzurunden: Es gab dann noch ein zweites Sarg-Match nach Undertakers Comeback bei der Survivor Series im selben Jahr. nochmal und da wurde dann ein Gastringrichter oder Special Enforcer engagiert und das war niemand Geringeres als Chuck Norris, der da am Eingangsbereich stand und wann immer ein Heel kommen wollte, gab es einen Roundhouse-Kick und einen Schlag und Undertaker konnte Yoko dann in einem One-on-One-Sargmatch besiegen. Nur mal als Fun-Fact am Rande zu dieser Fehde. Und ja, dann natürlich noch diese David Copperfield-Einlage, ne? Diese Magie-Einlage. Also im Nachhinein jetzt mal kurz alles kaputt gemacht. Natürlich war es eine voraufgezeichnete Promo. Die haben das nicht, die hatten da nicht eine
Selbstverständlich,
Kamera
ja.
im Sarg drin. Trotzdem, auch damals, für mich als Siebenjährigen natürlich geil. Ne? Also wie cool, ja, der schwebt dann da in den Himmel hoch und weiß ich nicht was und so weiter. Es war ein bisschen too much, keine Frage. Ja.
Ja.
Ja, die Promo, die Effekte, das trotzdem, das muss man schon auch ein bisschen noch so anerkennen. Und jetzt noch ein Fun Fact am Rande: Der hochschwebende Undertaker war nicht der hochschwebende Undertaker, denn der war natürlich noch in seinem Sarg oder mittlerweile dann daraus, keine Ahnung. Jedenfalls, der hochschwebende Undertaker war ein verkleideter Marty Jannetty. Tatsächlich.
Sehr gut,
Ja,
sehr gut.
also
Ja,
auch
man muss halt
da.
irgendwie die Feste feiern, wollte ich sagen, wie sie fallen, so ein Quatsch. Aber ja, die Möglichkeiten nutzen, die man dann halt hat, ne? Ich fand es auch
Ja.
tatsächlich, jetzt auch in der Nachbetrachtung, ich fand es war ein bisschen too much, aber es war jetzt nicht peinlich too much. Ich fand, man hat die technischen Möglichkeiten, die man damals hatte, halt gut genutzt, auf jeden
Ja.
Fall für sowas, ne? Also
Ja,
war nett.
definitiv.
Insofern war nett. Ganz kurz, weißt du, welcher aktuelle Superstar tatsächlich den tatsächlich Zweitnamen Yokozuna trägt?
Nein.
Solo Sikoa. Also
Ist ja
Solo
lustig.
heißt in echt heißt er Joseph Yokozuna Fatu oder so. Das
Das ist
ist
ja
mega
lustig, das habe ich
geil.
nicht gewusst. Das ist ja geil.
Ja, da hat man noch mal eine Würdigung an den alten
An den
Verwandten.
auch leider viel zu früh verstorbenen Onkel, Cousin, was auch immer er ist, in der
Wie
Familie
alt
blicke ich immer
ist
nicht durch.
denn
Bin ich ja verwandt.
eigentlich Solo? Das müsste, ob der, also ich glaube, Yokozuna ist ja 2000, glaube ich, verstorben. War er da
Ja.
denn also entsprechend schon verstorben oder nicht?
Gute
Warte mal, lass mich mal
Frage.
kurz schauen. Wo haben wir ihn? Solo, hier haben wir ihn. Solo ist geboren 93. Okay, also war
Ja,
es
nee.
schon. Oh, das heißt ja sogar noch vor unserer Review. Also
Ja,
vor
noch
unserem
davor sogar.
Review-Objekt
Also,
sozusagen, ja.
genau. Yoko, der Charakter Yokozuna, existierte zu diesem Zeitpunkt schon. Man hat ihn also dann tatsächlich schon nach diesem Onkel an der Stelle schon benannt. Total
Witzig.
lustig. Ja,
Witzig, witzig,
habe ich auch
witzig.
nicht gewusst. Habe ich tatsächlich auch nicht gewusst. Ist ja lustig, das ist ja lustig. Ja, ich sehe
Ja.
es hier. Joseph Yokozuna Fatu. Ist ja lustig. Krass. Ja, na, ist doch schön. Irgendwie gefällt es mir auch. Irgendwie hat das was.
Hat was.
Ja,
Ja,
Yokozuna
lass
ging als
uns
WWE-Champion.
weitermachen, oder?
Genau, lass uns weitermachen.
Also,
Yokozuna ging dann als WWE-Champion Richtung WrestleMania. Jetzt sollte der Herausforderer gefunden werden. Der Royal Rumble stand an. Fun Fact am Rande: Erst seit dem Jahr davor, 93, wo Yoko den Rumble gewann, war es Tradition, dass der Sieger ein Titelmatch bekommt. Ja, das war bis dato dann noch nicht so. Das war dann halt
okay.
einfach nur eine Attraktion, eine Besonderheit. Es gab sogar am Anfang Royal Rumbles, wo der Champion im Rumble-Match mit dabei war. Das dann bei einer anderen History-Folge nochmal vertieft. Vor dem Rumble-Match selbst gab es etwas, was für damalige Zeiten total üblich war, nämlich diese Sammelpromos von den ganzen Beteiligten, die alle sagen, sie werden den
Ja.
Rumble gewinnen. Sean und Savage und weiß ich nicht, wer da alles sprach. Und ich fand total lustig, Doink als Royal Rumble-Favorit habe ich mir dann so notiert, ja, weil Doink hält da eine Promo und ich denke so, ja klar, Doink ist ein realistischer Royal Rumble-Kandidat, definitiv. So ein bisschen der R-Truth seiner Zeit. Und
Ja.
dann ist mir aufgefallen bei der Promo, ich habe mich im Vorfeld zu dem Match gefragt, Mensch, irgendwie komisch, dass Lex Luger in der WWE so ein gescheiterter Star ist, ja, dass der nicht Champion wurde, weil er hatte ja den Look. Er hatte ja den Look für einen Vince McMahon-Prototyp-Star und habe an der
Ja.
Promo gemerkt, woran es lag, weil die war einfach mal scheiße. Das war so wie aufgesagt irgendwie. Ja, also das kam mir nicht wie eine Promo vor in dem Moment da, was da Luger da gesagt hat. Ich weiß gar nicht mehr, was er gesagt hat, das habe ich mir
Ja.
nicht notiert, aber ich habe mir nur notiert in dem Moment, okay, die Promo war unfassbar schlecht. Ja, also er hatte den Look. Viele haben
Ja.
gesagt, er war ein großer Wrestler auch, aber das war jetzt auch okay. Aber das Promotalent hielt sich auch in Grenzen.
Ja, das war wahr.
Genau, Rumble-Match selbst, ganz netter. Ich finde das beim Rumble so grundsätzlich immer ganz nett. Das ist so ein Who is Who aus dem Jahr, so ein bisschen.
Ja.
Ein bisschen Tag-Team-lastig am Anfang gewesen. Ja, so dieses, okay, wo der eine Tag-Team ist, haben wir aber heutzutage auch immer noch. Wo der eine Tag-Team-Partner kommt, muss irgendwann
Ja.
der andere kommen. Wo Scotty kommt, kommt automatisch Rick und der kommt dann auch gleich als Nummer 1 und Nummer 3 nacheinander.
Ja.
Auch unüblich, muss ich sagen, dass Face Heel Face, also es dann sozusagen die Faces dann die Überzahl hatten, normalerweise eher nicht so die Geschichte. Da kam bei Nummer 4 Quang, der maskierte
Ja.
Wrestler.
Ja.
Du weißt, wer das ist?
Nee.
Savio Vega.
Ah,
Savio Vega.
Savio
Savio Vega, letztes Jahr LWO Reunion bei Backlash in Puerto
Vega.
Rico. Hatte sich in der WWE, hatte in der WWE grundsätzlich nicht groß was gerissen. Ich glaube, Quang war auch beim Rumble, bei dem 10 gegen 1 Ding mit dabei, war noch einer von denen. Das war einer, der übrigens diesen Poison Mist auch ausspuckte dann
Ja,
in seinen
ja,
Matches.
ja,
Hat er ja
ja. Der
im Match auch
Rick
gemacht. Hat ja
Steiner
Rick
direkt ins
Steiner.
Gesicht, ja.
Genau. Ja, das mit den Tag Teams, das habe ich erwähnt. Ja, dann Sternstunde eines zu diesem Zeitpunkt noch relativ unbeschriebenen Blattes, nämlich Diesel, Kevin Nash. Ja,
Ja.
zu diesem Zeitpunkt eigentlich nur der Bodyguard von Sean. Kaum, glaube ich, in Matches aufgefallen. Und hier war er der, also ich nenne das dann jetzt mal den Terminator. Ich finde, beim Royal Rumble gibt es immer so bestimmte Sachen. Es gibt den Iron Man, der war hier nicht so sehr. Den Iron Man gab es nicht so
Nee,
sehr. Ich habe nochmal
tatsächlich. Es
geguckt
gab ein
in
paar,
den
die
Zeiten.
schon länger dabei
Ja.
waren, aber jetzt keiner, wo ich auch sagen würde, also der war
Ja.
ungewöhnlich lange dabei. Ne?
Ja, genau, war nicht. Also längste Zeit ist irgendwie halbe Stunde und dann dahinter ist auch gleich 29 so und 29 so. Also
Ja, Bam Bam war der längste Teilnehmer da
Bam
tatsächlich.
Bam war der, genau, Bam Bam war der längste, so habe ich das nämlich auch gesehen. Und der heimliche Star war nur knapp dahinter, 29-17, Shawn Michaels. Ja,
Genau.
aber zu Shawn kommen wir gleich noch, oder beziehungsweise zu Shawn können wir eigentlich jetzt sofort kommen. Diesel war der Terminator, ja, der war also der, der die meisten rausgeschmissen hat in dem Rumble-Match. Dementsprechend dann auch so ein halber Favorit natürlich dann schon in dem Match. Dann natürlich der klassische Aufbau, irgendwann kommen mehr und im Team-Effort schaffen wir es dann, als Gruppe schaffen wir es, zusammen sind wir stark. Diesel fliegt
Ja.
raus. Auch da übrigens, auch da schon die Spielchen, die da schon mit Shawn getrieben wurden, ne? Shawn kam rein. Und nein, nein, und wir sind Buddies und alles ist gut. Und wie die ihn rausschmeißen, wie Sean so, ja, ich helfe noch so ein bisschen, ich tue so, als ob ich mithelfe oder helfe mit, keine Ahnung, bei der Elimination von
Ja.
Diesel. Auch ganz nett. Fand ich auch ganz nett. Und dann, wie gesagt, heimlicher Star des Rumbles war tatsächlich Sean, der ja ständig irgendwie in den Seilen hing. Ja, also irgendwie so
Ja.
raus und doch nicht und doch vielleicht ja und dann nicht.
Der hat auf
Dann
jeden Fall ein
füllte
paar
sich
gute
das Feld.
Momente übers Top Rope und wieder rein. Das
Ja.
war tatsächlich, hat die Kamera ein paar nette Sachen eingefangen, das stimmt.
Ja, das hatte ich mir nämlich auch noch notiert. Und ja. Naja, und dann, wie gesagt, ja, und dann natürlich das Highlight dieses Matches, wofür dieser Rumble auch in die Geschichte eingeht, ist natürlich das Finale. Ne? Dieses berüchtigte Finish. Also es gab dann nochmal so ein Gruppending übrigens mit Mabel. Ich glaube, das ist sogar einer von diesen Rekordeliminationen, die meiste Anzahl an Stars, die einen Einzelnen rausgeschmissen hat. Ich habe aber nicht gezählt, wie viele das waren. Das waren schon ein paar. Bei Mabel waren es noch ein paar mehr als bei Diesel. Ja, und dann, wie gesagt, dann blieben Brett und Lex als letztes übrig. Und ja, was soll ich sagen? Es gab keine Kamera auf der Seite, wo die beiden rausfielen. Was für ein komischer
Zufall.
Zufall. Ja, heute ist es anders. Heute haben wir Kameras, die das wirklich Fotofinish einfangen, oft, ja, dass man das auch
Ja, du
sieht und
könntest
sagt,
das
ey,
ja auch
krass,
heute
ist
tatsächlich
synchron.
nicht mehr machen, alleine weil die Fans ja alle auch Handys
Ja,
und sowas dabei
genau.
haben und so. Das
Richtig. Und es.
würde öffentlich auf jeden Fall rauskommen. Das heißt, so ein Finish
Ja.
kannst du nicht mehr bringen. Das aber
Ohne.
witzig war auch von wegen so,
Genau.
haben wir den Kamerawinkel? Wir zeigen dir das, wir zeigen dir das und wir zeigen dir das aus jeder Ecke des Rings, aber halt nicht aus der entscheidenden. So, wo ich mir dachte,
Vor allem.
egal was ihr uns einspielt, es macht einfach keinen Unterschied. So.
Ja, vor allem, weil
Naja.
sie dann immer gesagt haben, ja, und jetzt kommt, jetzt werden wir es sehen können.
Ja,
Nee, doch nicht.
genau.
Es war
Ah, es
so.
war Lex, ah,
Ja,
es war
und
Brad, das war Lex. Und du denkst so, was seid ihr
und dann
bescheuert,
eben auch da dann die Referees, die sich nicht einig waren und alles. Und dann
ey.
musste der Gimmick GM, also GM war es damals nicht, der Gimmick-Präsident Jack Tunney entscheiden und hat die beiden als Co-Winners ausgerufen, Brett und Luger. Man hat ja fast nicht geglaubt, dass
Ja.
Brett überhaupt beim Rumble mitmacht. Luger wurde ja auch attackiert, also sie waren dann die Favoriten, die auch gegen die Widrigkeiten kämpften. Naja,
Ja.
war ganz nett.
Sagen wir mal so, ich fand das Ende. Fand ich tatsächlich ganz gut, weil ich dieses Co-Winner-Prinzip irgendwie mal anders fand. Was mir tatsächlich überhaupt nicht gepasst hat, ist, dass Brett quasi die Halle nach dem Match 1 gar nicht alleine verlassen kann,
Ja,
sie
ja.
fast nicht alleine wieder betreten kann, ja, im Ring erstmal die ersten 10 Minuten auf beide Knie bekommt, ja,
Ja.
und am Ende auferstanden aus Ruinen, um es mal jetzt im Ostslang zu bleiben. Zack! Als ob nie was gewesen wäre. Natürlich auch ein bisschen sich dann aus den entscheidenden Eliminationen rausgehalten und so und sich so irgendwie so ein bisschen durchgedingst. Und ja, also es war so, wo ich dachte, also, ach, das ist eigentlich was mir storytechnisch nicht gefallen hat. Die
Ja.
Verletzung, die angebliche Verletzung war aus meiner Sicht eigentlich zu groß, dass das ein reelles Szenario ist, so ja.
Ja.
Natürlich ist es dann trotzdem eine coole Geschichte, ja, weil derjenige, der eigentlich, bei dem man es wirklich nicht glauben konnte, der hat sich dann am Ende durchgesetzt, aber ja, wie gesagt, einfach in dem Fall war es so, Junge, du täuscht einen Kreuzbandriss vor bei dem Typen, ja. Und dann sowas, ich weiß ja nicht. Aber gut, wie
Ja.
gesagt, trotzdem generell das Ende. War was Spannendes, war mal was Neues. Vor allen Dingen, wenn du sagst, das war jetzt das zweite Mal denn überhaupt erst, wo du dir dann den Title-Spot verdienst bei WrestleMania. Hast ja gleich zwei Leute, die dann quasi den Titel haben wollen.
Ja.
Ja. Ja, war mal was anderes. Ist wahrscheinlich auch
Definitiv.
einmalig, ich weiß es gar nicht, oder?
Einmalig,
Du weißt dann,
einmalig.
ja.
Definitiv, also sie haben Battle Royal, ähnliche Battle Royal Finishes gebracht, gar keine Frage, ja,
Ja.
das schon. Beim Royal Rumble Match selbst war das zu diesem Zeitpunkt das erste Mal und danach dann auch das einzige Mal, bis auf, bevor jetzt gleich der große Aufschrei kommt, bis auf 2005, das berühmte Finish zwischen Batista und John Cena. Das Problem ist nur, dass dass da was schief ging. Ja,
Ja.
Batista sollte nicht mit rausfliegen. Deswegen dann, ja, Vince McMahon rauskam und das Match neu startete und sich da ja da so übel verletzt hat
Das
und dann im Ring
war dieses
saß.
Ding, wo er sich irgendwie so irgendwas, irgendeine Beinmuskel gerissen hat, ne?
Ja, ja,
Wo er
ja,
nicht
ja,
mehr
ja.
aufstehen konnte, weil er so
Und
wütend
da
reingestürmt kam,
Schmerzen.
aufstehen wollte und
Ja,
dann sitzt er da so
ja,
wie so ein kleiner
ja.
Gremlin und das war
Unter
auch geil.
Schmerzen dann, unter Schmerzen dann da diese Ankündigung macht und dann ich fand's gut. Es war ja anscheinend wirklich nicht geskriptet. Ich fand's gut, weil es
Ja.
stellte die Ebenbürtigkeit von Batista und Cena dar, die ja beide als große Stars hervortreten sollten. Aber der Plan war halt
Ja.
leider nicht, beide als Co-Winners aufzubauen. Und bei Bret und Luger war es halt ein Plan. Das war eine Storyline. Bret Hart und Lex Luger sollten gewinnen. Es gibt auch hier die lustigsten Geschichten oder Gerüchte. Das Ganze, es stellte sich ja die Frage, was machen wir jetzt? Ja, also wer hat jetzt den Title Shot? Ja, heute wäre die
Ja.
Antwort relativ simpel: Triple Threat. Triple Threat Matches gab es in der Zeit noch nicht. Das ist die Zeit vor Triple Threat Matches. Das heißt, man kommt nicht zu dem Ergebnis, dass man sagt, okay, wir machen Bret, Luger, Yoko. So, dann würde man meinen, dass doch die beiden gegeneinander kämpfen, haben wir auch in manchen Szenarien, dass man dann sagt, okay, kämpfen die beiden doch einfach gegeneinander und der Sieger kriegt das Titelmatch. Nein,
Ja.
hier wurde dann im Nachgang beschlossen, beide kriegen ein Titelmatch. So, aber da am Ende des Abends muss noch der dann amtierende Champion gegen den anderen kämpfen. Also einer kriegt das Titelmatch zuerst bei WrestleMania 10 und der andere kriegt es am selben Abend, am Ende des Abends dann noch von dem anderen. Da gab es den Münzwurf und dann war klar, wer das er als erstes das Titelmatch kriegt. Und der Verlierer des Münzwurfes, also der nicht als erstes gegen Yoko kämpfen darf, der kämpft in einem Zusatzmatch, damit die Doppelbelastung da ist. Es war für
Ja.
Luger, also es war dann so, dass Luger das Ding gewann und es hieß dann Lex Luger gegen Yoko. Und Bret hat dann gegen Owen gekämpft in diesem auch Klassiker, muss ich sagen. Also bei WrestleMania 10, da werden wir irgendwann ja auch mal drüber reden, bestimmt. Die zwei Highlights definitiv, das Bret-Owen-Match und das Leiter-Match zwischen Shawn und Razor. Haben wir jetzt, wie gesagt, schon ein bisschen angeteasert. Es war auch für Luger schon ein Gegner auserwählt. Es war klar, wenn Bret den Coin-Toss gewinnt, dann hätte Lex Luger gegen Crush kämpfen müssen. Also das stand auch schon alles fest. Und dann noch ein Fun-Fact am Rande zu diesem Szenario. Es heißt, dass angeblich, ja, so eine Legend, dass Lex Luger den Titel sogar von Joko hätte gewinnen sollen und im Finalmatch Bret Luger geschlagen hätte. Sozusagen wäre Luger dann für eine Stunde Champion gewesen. Nur soll wohl angeblich Lex Luger in irgendeiner Bar das Rumposaunt haben, dass er Champion wird. Und dann hat man entschieden, nee, die Überraschung ist jetzt kaputt. So. Ob das
Ja,
stimmt
blöd.
oder ob das eine Legende
Ja,
ist, das
weiß
weiß ich
man
nicht.
nicht.
Aber ist immer so ganz, ganz nett, so darüber mal so zu schwadronieren und zu überlegen, wo hätte das hinführen können oder wie hätte das aussehen können. Kam dann alles ein bisschen anders.
Ja.
Aber das ist, wie gesagt, was für WrestleMania. Aber dieses Rumble-Finish, das war einzigartig. Und das war auch etwas, was ich auch damals irgendwie geil fand, wo ich auch so, oh mein Gott, was heißt das jetzt? Was bedeutet das und so weiter? Und wie gesagt, netter Ausgang. Man merkt aber tatsächlich, wenn man sich das so heute anguckt, dieser Event war schon an der Stelle von relativ vielen unklaren Finishes geprägt. Ja?
Das stimmt.
Die Tag Team-Titel konnten nicht wechseln, deswegen, weil da das Match abgebrochen wurde. Joko brauchte 10 Leute, die ihm helfen. Bei Razor war schon ein Ref-Bump mit drin. Wer weiß also, wie es eigentlich ausgegangen wäre. Und selbst der Rumble hatte keinen klaren Sieger. Ja? Also
Ja.
stand so ein bisschen für sich selbst da. Hatte aber, was wir eben, wie gesagt, schon festhalten konnten, schon einige wichtige Stories für WrestleMania ja schon festgelegt, ja. Also das war dann natürlich auch ganz, ganz nett. Deine
Ja.
Note, dein Highlight, wie hat es dir gefallen im Ganzen dann am Ende so?
Also tatsächlich rückblickend, diese unklaren Finishes sind so ein bisschen das Thema gewesen, was mich jetzt aus heutiger Sicht gestört hat, aber so von der Qualität her fand ich das ein gutes Event. Also ich würde jetzt irgendwie so irgendwo im 2-3-Bereich mich, glaube ich, bewegen. Ich fand halt, hatte ich vorhin schon mal kurz gesagt, noch glaube ich, vor der Aufnahme, dass ich wirklich die Halle oder beziehungsweise den Ring ja sehr speziell fand. Also auch außenrum, ja, heute ist ja alles die komplette Halle, der Hallenboden gefühlt mit Matte ausgelegt und so. Und die
Ja.
haben da halt wirklich diese blauen Matten, wie wir sie aus der Turnhalle im Sportunterricht kennen, die lagen einfach daneben.
Ja.
Die Ecken von den Ringen sind halt wirklich einfach noch so Metallecken, so nicht wie heute noch so mit Beleuchtung und vielleicht noch dem einen oder anderen Schutz oder sowas. Nein, das ist einfach wirklich so rudimentär. Wenn du heute irgendwo so eine Indie-Wrestling-Liga in Deutschland aufmachst, hast du wahrscheinlich genauso einen Ring mit genauso einer Turnhallenmatte davor.
Ja.
Ja, fand ich witzig. Wie gesagt, das ist halt jetzt auch schon 30 Jahre her, es hat sich weiterentwickelt, aber
Eben.
dafür fand ich den ein oder anderen Abgang beim Rumble dann doch auch ganz schön heftig, so, wenn ich mir vorstelle, ich falle halt nur auf so eine Sportmatte und dann halt Boden. Aber gut, nur die Harten kommen in den Garten, die Zeiten waren andere. Und ja, nee, aber an sich gutes Event. Fand tatsächlich, du hast halt trotzdem auch viel Geschichte gesehen. Irgendwie, da wurde dir viel erzählt, ne? Die Storylines wurden gut aufgegriffen, sodass du, auch wenn du, so wie ich es jetzt quasi im Nachgang siehst, zwar nicht alles mehr weißt und so, aber schon so die groben Linien auch erkennst und so, ne? Also, ne,
Ja,
die
ja.
Fehde zwischen Owen und Brett war gut vorbereitet, aufgegriffen, erarbeitet und so. Das war schon nett. Also ich kann mich nicht beschweren. Es war nett, das mir auf jeden Fall nochmal zu Gemüte geführt zu haben.
Ja, fand ich auch,
Ja.
definitiv. Es gab nicht den großen Showstealer, schade
Nee,
drum.
das fand ich
Äh,
auch, ja.
die, die wurden, die wurden tatsächlich, wie gesagt, für WrestleMania aufgespart, aber wie gesagt, die Geschichten wurden vorangetrieben, es gab die Emotionen bei Bret und Owen, es gab diese Mystik, diese Magie, diese Inszenierung um Undertaker und Joko. Das Rumble-Match als solches, muss ich auch sagen, da gab es spannendere, ja. Also
Ja.
das war ganz nett und man, wie gesagt, ach, und den hat es noch gegeben und keine Ahnung. Also es war schon ganz cool, ganz, ganz
Es war
schön
da
zu
auch nett,
sehen.
so Billy Gunn und sowas in seinen jungen
Ja,
Jahren zu
richtig,
sehen, wo es
genau,
war
ja.
witzig irgendwie, aber ja.
Ja.
Ja, aber genau, aber nicht so star-studded in dem Sinn. Also, wenn man jetzt zum Beispiel aus der Sicht sozusagen des potenziellen Rumble-Siegers zum Beispiel da rangeht, so viele Favor also so ein großes Favoritenfeld habe ich da nicht gesehen. Ja, also es war
Nee, gar
relativ
nicht.
klar, dass viele der Beteiligten nicht ein Titelmatch gegen Yoko bekommen würden. Vielleicht hat man das in 1994 anders gesehen. Das ist, wie gesagt, da kann ich mich jetzt auch nicht so hineinversetzen, aber rückblickend betrachtet weiß man ja, was aus den einzelnen Stars so wurde. Und das wäre jetzt dann ein Überraschungssieg gewesen. Und Brett war da schon auf dem Level, er war ja schon ehemaliger Champion. Und Luger war auch auf dem Level, weil Luger hatte auch schon ein Match gegen Yoko. Das heißt, da war auch eine Geschichte dahinter. Ich glaube, bei Luger und Yoko war die Geschichte irgendwie, dass er keinen Titelmatch mehr hätte haben dürfen und deswegen hat er sich das mit dem Rumble sozusagen verdient. Aber genau, also deswegen, also wie gesagt, das waren die einzigen wirklichen Favoriten und dann haben es halt auch beide gemacht. Aber wie gesagt, war ein schöner Ritt durch die Vergangenheit, durch diesen Rumble aus diesem Jahr, fand ich auch, hat mir auch sehr gefallen. Ja,
Sehr
super, haben wir
gut.
ein super, super Timing gehabt, sind wir tatsächlich gut durch die Runde gekommen.
Ja, ist auch tatsächlich gutes Timing, weil ich muss gleich los die Frau vom Bahnhof holen. Sie hat sich gerade gemeldet, ich weiß, also ich muss in
Passt
20
perfekt.
Minuten ungefähr. Genau.
In diesem Sinne fasse ich mich kurz. Sag nur Hashtag Alter, ihr wisst, was das bedeutet. Seid auch beim nächsten Mal wieder dabei und ja, hinterlasst Kommentare und wir freuen uns. Und ich habe mich auch sehr gefreut. Ich freue mich auf die nächste Aufnahme. Wir werden uns noch ein bisschen mehr über Royal Rumble unterhalten in nächster Zeit. Da habe ich jetzt schon Bock drauf. Ansonsten gute Nacht, tschüss, bis dann und wie immer gilt.
Liebe raus. Adios.
Ciao.